2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Montag, der 17. Mai 2021. Mein Name ist Michael und ihr hört eine gute Stunde nach 19.10 Uhr das nach dem Spielgespräch zur 1:2 Heimniederlage gegen Hannover 96. Die Tore erzielten in ihrer Reihenfolge 0:1 Marvin Ducksch in der 13. Minute, das 0:2 durch Holt in der 59. Minute und der Anschlusstreffer für St. Pauli durch Burgstaller auf Vorlage von Chiré in der 70. Minute. Ich darf heute wieder mit Henrik vom Blog und Podcast 96 Freunde sprechen. Moin Henrik.
Moin Michael, moin zusammen. Vielen Dank für die zweite Einladung.
Ja, sehr gerne. Meine erste Frage an dich, Henrik. Wie hat dir denn unser Auswärtstrikot gefallen, das neue, was wir gestern präsentiert haben?
Ja, eigentlich gut. Also war schön anzusehen. kann man nichts anderes sagen. Ich finde, da gibt es deutlich hässlichere Trikots auf dem Markt. Hannover ist ja jetzt auch nicht der Spezialist da drin. Die überraschen uns ja eigentlich nie mit Trikots. Das ist ja irgendwie immer so ein gleicher Einheitsbrei. Und da war das schon ziemlich erfrischend, muss man schon zugeben.
Hier gibt es ja gleich zwei bemerkenswerte Aspekte, die du vielleicht nicht unbedingt kennst. Aber das erste ist, wir sind ja unser eigener Ausrüster ab der nächsten Saison.
Ja, finde ich übrigens sehr gut. Finde ich, ist eine Vorbildsfunktion. Das sollte andere Vereine mal zusehen, dass sie das auch hinbekommen.
Ja, ist natürlich ein großes Wagnis, sicherlich, aber auch Auftrag quasi der Mitglieder des Vereins schon vor ein paar Jahren in die Richtung mehr zu denken, auch in Sachen Fairtrade und Nachhaltigkeit. Und genau das spitzt sich dann in der eigenen Teamkollektion zu. Und gestern natürlich nochmal der Aspekt, dass wir natürlich mit keinem Fußball den Faschisten aufgelaufen sind. Als Werbepartner Kongstar hat er netterweise die Brust freigemacht, wie man so schön sagt. Und das ist eine Kooperation mit dem Fanladen St. Pauli. Und ja, kann man auch immer noch, das Ding ist limitiert und kann man gerade noch bestellen im Onlineshop beim Verein. Ich habe es mal für euch getestet. Gibt es dafür 69,90 und wenn man Mitglied ist, für 62,96, also mit diesem 10% Rabatt. Und ich freue mich drauf, wenn das in den nächsten Tagen hier eintrifft. Gut, kommen wir zum Sportlichen direkt rein, Henrik. Bei uns gab es in der Aufstellung drei Änderungen. Im Tor Dennis Marsch für Dejan Stojanovic, der ja auch noch eine besondere Rolle spielen wird im Laufe des Spiels. Und im Sturm war Mamouche nicht dabei diesmal. Dafür hat Ditgen von Anfang an gespielt und Becker wurde ersetzt durch Fied. Das waren bei uns die Änderungen. Ihr hattet ja auch drei Änderungen, ne?
Genau, bei uns war es eher taktisch geprägt im Vergleich zum Nachholspiel bei Kiel, wo wir mit einer Dreierkette gespielt haben, was angesichts des Spielstandes, wir haben ja 1-0 verloren, nicht so wirklich aufgegangen ist. Den Fehler hat Kocak dann erkannt. Hat jetzt wieder umgestellt auf eine Viererkette und in die Viererkette ist Ruja wieder mit reingerutscht, der im Spiel davor keinen Platz gefunden hat. Im Mittelfeld haben wir dafür wieder einen weggenommen. Wir haben gegen Kiel 5 gespielt mit Mike Franz als defensiven Mittelfeldakteur und Mike Franz war diesmal auch nicht mit von der Partie. Für ihn hat wieder Jakob Biol im defensiven Mittelfeld gespielt. Auf dem rechten Flügel, beziehungsweise im rechten Mittelfeld, das hat mich ein bisschen überrascht, weil meiner Meinung nach mit Linden Meiner haben wir immer noch jemanden im Kader, der ja für die zweite Liga fast schon überqualifiziert ist. Der war jetzt halt relativ viel verletzt, durfte gegen Kiel aber von Beginn an ran und das hat Kocak jetzt wieder rückgängig gemacht. Da hat jetzt wieder Philipp Ochs gespielt, mehr oder weniger erfolgreich. Also meiner Ansicht nach hätte man sich das gut sparen können. Aber mit Haraguchi und Muslia ist dann im Prinzip beides gleich geblieben. Ja, und vorne hat man dann wie gewohnt mit der Doppelspitze Weidand Duksch agiert. Ich hätte mir das auch gut und gerne anders vorstellen können. Weidand hatte ja auch 200-300%ige Torchancen. Da hat man gesehen, dass er jetzt nicht das absolute Spitzentalent mit auf den Platz gebracht hat. Aber naja, so ist es nun mal.
Ja, und Kaiser war ja auch nicht. War der überhaupt generell im Kader, Kaiser? Nee, ne?
Der ist gar nicht mit im Kader gewesen.
Was war das da für eine Aktion unter der Woche mit diesem Transparent in Hannover? Ich habe das nur so am Rande mitbekommen.
Ja, unter aller Sau. Also ich habe das ja schon mal angesprochen, gerade in Hannover müsste man sich ja damit auskennen, was Fans und auch Hass im Netz oder im Stadion, was das bei den Spielern auslösen kann. Und Dominik Kaiser, der war ja langjähriger Kapitän bei Leipzig und der hat halt vor dem Pokalfinale gegen Dortmund eine Videobotschaft nach Leipzig geschickt und hat seinen alten Teamkollegen halt die Daumen gedrückt. Das ist ja überhaupt nicht verwerflich. Also mal abgesehen davon, welcher Verein das jetzt ist, das ist ja eigentlich relativ wurscht. Aber wenn man jahrelang mit den Leuten zusammengespielt hat, dann gehört sich das ja meiner Meinung nach auch so ein bisschen. Naja, und daraufhin haben halt ein paar, in Anführungszeichen, Fans von Hannover 96 das Plakat aufgehangen mit der Aufschrift Dominik Kaiser, wir verleihen dir sehr gerne Flügel, nach dem Motto, er sollte sich doch bitte aus dem Verein verziehen. Ja, geht einfach nicht. Das kann man definitiv nicht vertreten und gutheißen. Der Verein hat auch schon Stellung bezogen und das ist auch schon beurteilt.
Ja, genau. War die Saison euer Kapitän, glaube ich, auch die ganze Saison.
Genau.
Aber es war jetzt bei den Fans generell nicht so wohl gelitten. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, so generell, ne?
Ja, also ich glaube, es liegt einfach daran, er hat jetzt mit seinen Leistungen auch nicht unbedingt aufgetrumpft, um das mal so zu sagen. Und wir haben da schon ein paar Spieler im Kader, die sich mehr mit dem Verein identifizieren. Gerade zum Beispiel mit Timo Hübers, der Hannover höchstwahrscheinlich ja auch verlassen wird, aber jetzt halt noch da war als Hannover Jung. Ich glaube, da waren die Fans nicht so ganz so glücklich, weil Dominik Kaiser ist jetzt auch noch nicht so lange da. Und ja, von daher, seine Person ist nicht ganz unumstritten, glaube ich. Da waren einige schon beim Transfer nicht so ganz überzeugt. Ich finde, in der ersten Saison, beziehungsweise in der ersten Saisonhälfte damals, hat er ganz gute Leistung gezeigt. Aber jetzt zum Schluss, es ist kein Unterschiedsspieler, worauf man gehofft hat.
Ja, okay. Ja, man ist, so, wenn ich darüber nachdenke, ich glaube, seine stärkste Zeit hatte er ja auch damals Aufstieg noch, also wo die noch in der dritten Liga waren sogar, da hatte er seine stärkste Zeit. Und dann auch so die ersten ein, zwei Saisons in der zweiten Liga und das war es dann eigentlich auch, ne?
Genau, ja.
Gut, gehen wir doch mal direkt ins Spiel, du hast es schon angesprochen. Es geht um hochprozentige, um Hochkaräter, um richtig große Chancen. In der achten Minute gab es eine Doppelchance für Weidand, wo man eigentlich sagen muss, dann müsste er eins draus machen oder sogar zwei Tore draus schießen, so ungefähr.
Eigentlich schon, ja.
Wie hast du diese Chance wahrgenommen?
Zum Haare raufen, würde ich mal sagen. Also ja. Ich meine, er läuft als Stürmer auf. Das setzt ihn ja dahingehend unter Druck, dass man auch erwartet, dass man das leere Tor treffen kann. Ja, ich meine, viel freier kannst du eigentlich nicht in der zweiten Bundesliga zum Abschluss kommen. Gut, ich meine, dass man da den ersten Kopfball ans Gehäuse setzt, das kann halt mal passieren, mein Gott. Aber dann den Ball danach nicht zu versenken, das wieder ins mehr oder weniger leere Tor, das ist schon hohe Kunst. Also eigentlich hätte er dafür schon einen Treffer verdient gehabt, dass er das Tor dann nicht getroffen hat.
Ja, klar. Ja, aber zum Glück oder ja wenig später macht er ja das 1-0. Durch Marvin Ducksch auch noch, muss ich dann auch natürlich so ein bisschen mit einem krummelnden Bauch sagen. Ging eigentlich super fix. Von hinten wurde der Ball irgendwie so ins Mittelfeld geschlagen, wurde dann von Weidand verlängert mit so einem Steilpass. Ich finde, da hätte Pacharada den fast noch mit dem Kopf bekommen, dann wäre der Ball nicht so gut durchgekommen. Und dann geht der Ball in freien Raum, Ducksch geht durch, Dennis Marsch ist eher dran, man denkt, er kann ihn klären, aber er schlägt daneben, sodass Weidand ihn dann nur noch quasi mit dem Kopf im zweiten Versuch einnicken muss. Ne?
Ducksch. Weidand hätte den nicht reingemacht.
Ducksch, Entschuldigung.
Genau. Ein Glück war Ducksch da vorne, ja.
Ja, aber die Vorlage war ja auch gut von Weidand. Also
Das stimmt. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, in der Situation tat mir eigentlich eher euer Torwart leid, weil der ist ja, ich glaube, euer Ersatzmann, zweiter oder dritter Keeper, der mal seine Spielzeit bekommen hat.
Zweiter, ja.
Zweiter Keeper. Ist natürlich doof, wenn das dann in so einer Situation passiert. Deswegen.
Ja, aber ist auch richtig, dass er jetzt mal ins Spiel gekommen ist. Wir wissen ja nicht, was nächste Saison ist, was mit Dejan Stojanovic sein wird. Der ist ja nur ausgeliehen. Insofern da mal zu gucken, wie sich so ein Smash im Zweitligaspiel macht, macht natürlich total Sinn. Leider nicht ganz so gut ausgesehen bei dem Tor, aber wie gesagt, da ist, finde ich, der Fehler auch woanders passiert.
Ja, außerdem Übung macht den Meister. Also
ja.
Man kann ja dann auch nicht direkt so viel erwarten.
Ja. Also ansonsten fand ich ihn eigentlich ziemlich gut, auch so von der Körpersprache her, von dem, wie er sich artikuliert auf dem Platz als junger Spieler und da seine, die, was ihn nicht die Mauer stellt, kommuniziert mit der Abwehrreihe. Das fand ich schon ganz gut.
Ja, sah auch sonst nicht schlecht aus. Nee, auf keinen Fall. Also ich finde gerade in so einer Situation, wo es einfach um nichts mehr geht, das ist ja das, was ich am, wann haben wir gequatscht? Mittwoch? Vom Spiel?
Ja, Dienstag, Mittwoch.
Ja, irgendwie so. Also was ich auch schon bemängelt habe, dass Kocak das halt eben bei Hannover nicht macht. Zum Beispiel ein Sündermann hätte auch ins Tor stellen können. Ich meine, wenn der dann Bock haut, so what, ist es eh egal in unserer Situation. Ja. Ob du jetzt 12., 11. oder 13. wirst, ist eigentlich wurscht. Von daher hat Timo Schulz da alles richtig gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn auf Hannover Seite man da auch so ein bisschen experimentell unterwegs wäre.
Ja. Wir haben es ja auch mit Christian Fied auch noch gemacht im Mittelfeld, der ja für Becker reingekommen ist. Das ist ja auch im Prinzip sowas. Ich packe meinen Jungen rein, von dem ich mir was erhoffe in der Zukunft. Und auch Ditgen im Sturm neben Guido Burgstaller ist ja auch so eine Geschichte. Mamouche wird ja weggehen wieder von uns, weil er ausgeliehen ist. Insofern da mal was zu probieren, ist auch richtig. Und ich finde auch, Mamouche hat auch wirklich mal eine Pause verdient gehabt. Der ging mir die letzten paar Spiele doch ein bisschen auf den Keks, so von dem, wie er sich so auf den Platz gegeben hat. Insofern, das fand ich eigentlich ganz okay. Ja, euer 1-0, 13. Minute. Ansonsten von den Chancen her, Haraguchi hatte noch eine ganz gute Chance in der 17., ne? mit dem Kopfball war das Versuch, ne?
Das stimmt, ja. Ja, wobei Haraguchi ist jetzt natürlich auch kein Kopfballungeheuer, dafür ist er nicht bekannt.
Hat andere Qualitäten, ne?
Richtig, und die Qualitäten werden wir ja höchstwahrscheinlich nächste Saison nicht mehr genießen dürfen. Das ist jetzt so ein bisschen auch das Problem bei uns. Ich glaube, ja, von einem Ausverkauf zu sprechen bei Hannover 96, bei dem derzeitigen Kader, ist ein bisschen unangebracht, weil dann sind es doch nicht die absoluten Hochkaräter, aber mit Timo Hübers und Haraguchi werden uns da dann schon zwei Spieler verlassen. Das wird man deutlich merken und zu spüren bekommen. Dass,
weiß man schon, wo die hingehen werden, die beiden, oder?
Also ganz final ist es ja noch nicht. Haraguchi hat definitiv gesagt, dass er erste Liga spielen will. Er wird nicht zu eurem Rivalen wechseln. Das ist schon mal ganz gut. Das war auch im Raum, aber das hat sich ja jetzt dann erledigt. Deswegen, bei ihm ist es noch so ein bisschen offen, aber da wird es definitiv Angebote geben. Ich meine, er ist ablösefrei und von daher, da gerade in Corona-Zeiten, da werden sich ziemlich viele Vereine bemühen und bei Timo Hübers, das ist genau das Gleiche, also er ist auch ablösefrei zu haben. Hannover hatte ihm einen neuen Vertrag vorgelegt, also Martin Kind, sogar über diese ominöse 400.000 Gehaltsgrenze hinweg. Also er sollte mehr als 40.000 im Monat verdienen. Also ist es jetzt auch für die zweite Bundesliga nicht ganz so schlecht. Und ich habe immer gedacht, Timo Hübers, der kommt aus Hannover. Das mit Schalke hatte sich jetzt eh irgendwie erledigt gehabt vorzeitig. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht bekennt er sich ja doch zu seinem Verein. Ja, und Martin Kind hatte eine Frist von, ich glaube, knapp 10 Tagen gesetzt. Also bis Freitag vor dem Spiel, letzten Freitag. Ja, und es kam halt von Timo Hübers keine Antwort und dann hat Kind konsequenterweise und ich finde auch richtigerweise gesagt, okay, dann ziehen wir das Angebot wieder zurück, weil wenn sich der Spieler nicht zum Verein bekennt, das finde ich dann immer grenzwertig und auch bei den Fans ist das nicht gut angekommen.
Ja, also dann könnte man schon meinen, dass er sich dann wenigstens äußert irgendwie in irgendeiner Art, in irgendeine
Richtung. Ne?
Okay. Ja, wir hatten noch zwei Chancen in der ersten Halbzeit. Ditgen mit dem Kopfball, nachdem Schiré einen Schuss abgegeben hat, den euer Torwart Hansen so abwehrt. Und dann Ditgen mit dem Kopfballversuch leider direkt scharf auf den Torwart. Ich glaube, wenn er den vielleicht so gelupft hätte ins rechte Eck, dann wäre da mehr draus geworden vielleicht. Und Guido Buchstaller hatte auch noch eine ganz gute Chance, nachdem er den Ball schon im 16-Meter-Raum vertändelt hatte eigentlich. Der erste Schuss versuchte, ist er so weggerutscht und lag am Boden, hat er sich dann wieder aufgerappelt und hat den Ball bekommen, geht an seinem Gegner vorbei und naja, schießt dann in Buchstaller-Manier ja doch noch aufs Tor und der geht eigentlich knapp da vorbei am linken Pfosten, ne?
Ja, also ich finde, man hätte sich da auch nicht beschweren dürfen, wenn es mit einem 1-1 in die Pause gegangen wäre, beziehungsweise wenn das Spiel generell unentschieden ausgegangen wäre. Also ich konnte jetzt nicht festmachen, dass Hannover da irgendwie klar das bessere Team war. Ja. Ich fand, auf beiden Seiten waren hohe Bälle irgendwie das Mittel zum Erfolg. Es hat auf beiden Seiten ganz gut funktioniert. Dementsprechend waren die Abwehrreihen auch häufiger mal ein bisschen unsortiert. Von daher, es war jetzt nicht eine Angelegenheit, wo ich sage, ja, Hannover hätte eigentlich noch 3 Tore mehr schießen müssen.
Nee, das nicht. Aber ich fand, so bei uns fehlte wirklich so das letzte Quäntchen. Nicht Glück, sondern eher so auch Einsatz, finde ich. Und man hat auch schon gemerkt, dass Becker nicht dabei war. Da fehlte halt nochmal ordentlich Geschwindigkeit im Mittelfeld. Und auch Marmoush, so sehr ich mich auch öfter mal über ihn beschwere, da war schon so ein bisschen Geschwindigkeitsabfall. Plus natürlich der Umstand, dass ihr ja unsere Taktik gespiegelt habt, was man ja auch gesehen hat im Mittelfeld, wie eng das da dann teilweise war. Das ist ja wirklich, dann hängen ja irgendwie, weiß ich nicht, so gefühlt 12 Leute aufeinander. Und
stimmt.
Meistens kommt man da dann nur raus, wenn man dann halt so einen hohen Ball irgendwo hinspielt, ne?
Ja, ich muss auch sagen, das war jetzt nicht der absolute Leckerbissen, den ich in dieser Saison gesehen habe.
Es war es nicht.
Jetzt kein unterirdisches Spiel, aber
Aber für mich war es auch ein Indiz nochmal dafür, dass wir natürlich trotzdem ein zweites starkes System in der Hinterhand haben sollten für die nächste Saison, also so ein 3-5-2 zum Beispiel. Denn man muss ja immer damit rechnen, dass der Gegner einen spiegelt und dann sieht man, dann wird es echt schwierig halt so, ne?
Ja, ich weiß nicht. Bei uns kann man das ja logischerweise gar nicht sagen. Bei uns wird sich ja super viel verändern durch die Verpflichtung vom neuen Trainer und es sollen noch 3 weitere Neuzugänge kommen. Und es wird definitiv vermehrt auf die Jugend gesetzt werden in Zukunft. Das war ja jetzt diesmal nicht wirklich der Fall. Also Hult ist schon etwas älter, Moruya ist auch schon etwas älter. Gut, die sind jetzt beide erst gekommen zur Saison, aber sind halt auch schon über die 26 hinweg. Alt ist das jetzt nicht unbedingt, aber es sind halt keine jungen Burschen, die von unten wieder hochkommen. Haraguchi, über 30. Was mit Bjoll passiert im defensiven Mittelfeld? Keine Ahnung, der ist ja von ZSKA Moskau ausgeliehen. Verpflichten wird man ihn definitiv nicht können. Dafür reicht das Geld ganz einfach nicht aus. Und ob man ihn nochmal ausleiht, weiß ich nicht. Das hängt halt ziemlich viel vom Spieler ab. Wenn er sagt, er will nochmal darauf verzichten mit Moskau, ich glaube, die haben sich wieder für die Champions League qualifiziert, nochmal Champions League nicht zu spielen, dafür zweite Bundesliga, dann Respekt an ihn. Ich persönlich würde es nicht machen. Also da wird sich ziemlich viel tun im Kader von Hannover 96. Deswegen haben wir gar keine Ahnung, wie wir in die neue Saison gehen.
Ja, ich glaube, da klingt nach einem mittelgroßen Umbruch irgendwie auch so, ne?
Ja, endlich mal. Also der war ja schon öfters forciert, aber das hat irgendwie nie so gut geklappt. Ich glaube aber, im Umfeld von Hannover 96 sind eigentlich alle froh, dass halt eben so eine komplette Neuausrichtung erfolgt, weil ja, mit der Saison in diesem Jahr kann man definitiv nicht zufrieden sein. Und ich glaube, viel schlechter wird es nächstes Jahr auch nicht werden, beziehungsweise nächste Saison.
Okay. Zweite Halbzeit, Henrik. Da fällt mir sofort das Tor des Monats ein von Schiri, was ich tatsächlich im Winkel gesehen habe. Und als das Netz zappelte, dachte ich, auf jeden Fall ist der drin. Und wie geil ist das, dieses Tor? Ja, ein Fallrückzieher à la Klaus Fischer, mega geiles Ding, aber leider ein Stück daneben, ne?
Das stimmt. Also das wäre definitiv ein geiles Tor gewesen. Hätte das Spiel natürlich nochmal ein bisschen hochgepusht, so ein Tor. Ja, schade. Ich glaube, das würde ich fast jedem Spieler gönnen, außer jetzt den von Blau-Gelb, die vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber für einen Spieler ist es natürlich geil, so ein Ding zu erzielen. Und ich meine, dann braucht man sich auch nicht beschweren, dann kann man auch nicht sagen, ja, scheiße, verteidigt oder was weiß ich. Ich meine, wenn man dann ein Sahnetor macht, dann ist es halt geil und da gibt es halt auch nicht viel mehr zu sagen.
Ja, genau. Ihr macht das 3 Minuten später sehr viel besser und zwar auch mit einem wunderbaren Tor, wie ich finde. Also gibt da so ein bisschen Gedränge im 16-Meter-Raum. Bekommt den Ball, ich weiß gar nicht, wer die Vorlage gegeben hat, hat dabei gut gemacht, weil er sein Gegenspieler hat aussteigen lassen, von der Grundlinie aus.
Ich glaube, das war meiner.
Meiner war das, ja, nee, das war meiner, genau. Das hat er richtig gut gemacht. Und Holt macht das, ja, total bedacht ja auch, dass er den Ball wirklich Richtung langes Eck schlänzt und der senkt sich dann ins Tor. Also ich würde sagen, der hat das so gewollt, ganz klar.
Ja, das ist, wenn er das wirklich so gewollt hat, dann ist es halt wirklich schon sehr abgezockt gewesen und sehr cool, weil er hat ja wirklich sich seelenruhig den Ball irgendwie hingelegt, konnte man quasi sehen, wie er im Kopf durchgegangen ist, wie er den Ball jetzt zu treffen hat, damit er da in die Ecke fliegt.
Ja.
Nee, also war schon geil. Im ersten Moment habe ich natürlich gedacht, er wollte eigentlich eine Flanke spielen. Und
es könnte auch eine Flanke gewesen sein natürlich, aber beides, egal wie er es macht, ist beides saugefährlich. Also so oder so.
Das stimmt. Also, ja, aber da wären wir wieder beim Kopfball von Weidern gewesen.
Der sich noch ein bisschen wehgetan hat da, ne?
Ja, das stimmt. Nee, aber für Hult war es, glaube ich, das erste Saisontor. Ist natürlich super für ihn, weil alle haben gesagt, er war der beste Neuzugang in der linken Abwehr. Für mich auch. Ich finde, der belebt das Spiel von Hannover 96 total, auch wenn es jetzt natürlich in dieser Saison nicht so ausgegangen ist, wie man es sich erhofft hat. Das war ein unbeschriebener Name, der dann zu 96 gekommen ist. Also das hat Manager oder Sportdirektor Zuber auch ganz gut eingefädelt, das Ding. Und das war dann jetzt mehr oder weniger der krönende Abschluss. Also das Spiel gegen Nürnberg jetzt mal außen vor gelassen, was noch ansteht. Von daher hat mich das für ihn sehr gefreut.
Ja, genau. Und dann war ich eigentlich auch schon mit dem Spiel irgendwie so gefühlt durch nach dem 2-0. Aber was man nochmal sagen muss, dass es auch nochmal eine Einwechslung gab mit Christopher Buchtmann, wo ich mich sehr gefreut habe, der ja wirklich eine lange Leidenszeit hinter sich, der dann für Christian Fied eingewechselt worden ist, der zumindest mitgespielt hat. Und später ja auch nochmal nach dem Anschlusstreffer kam ja auch nochmal Rio Miyagi rein, der ja auch eine wahnsinnige Geschwindigkeit mitbringt, was man ja auch gesehen hat, und das nach irgendwie 3 Kreuzbandrissen und er hat kein Kreuzband mehr und so weiter. Also das ist ein wahnsinniges Stehaufmännchen, finde ich immer wieder. Und mit so einer, er ist halt so ein kleiner, weiß nicht, Lausbub auch. Also er freut sich auch immer über jede Aktion und bin ich mal gespannt, ob er vielleicht dann doch bei uns bleibt, glaube ich, aber allerdings nicht. Genau, in der 70. machen wir das 1-2. Das war dann aber auch verdient, finde ich. Also Chiré schießt so Höhe 16er, kurz vom 16er und der Ball geht links an Pfosten, springt raus. Also auf der rechten Seite kann er sich den Ball wiederholen und in die Mitte passen. Und so wie Guido Burgstaller das Tor gemacht hat, das ist auch nicht, macht auch nicht jeder so, ne? Kurz mit der Brust angenommen, zack, und dann reingehauen. Echter Torjäger, fand ich ein super Tor.
Stimmt. Ich finde, wie du schon gesagt hast, der Treffer war zu dem Zeitpunkt verdient. Und das ist so ein bisschen das Problem bei uns die ganze Saison über gewesen. Ich habe jetzt keine Statistik, wie oft man dann Führung eventuell sogar noch aus der Hand gegeben hat. Man kommt im Prinzip aus einem Erfolgserlebnis heraus, jetzt in dem Fall das 2-0. Und kurz darauf wirkt es so, als wenn man sich einfach zu sicher fühlt. Und gut, jetzt geht es um nichts mehr. Hätte natürlich sein können, dass wenn man noch gegen den Abstieg oder um den Aufstieg spielt, dass es anders gewesen wäre. Aber das darf halt einfach auf Profisniveau so nicht passieren, dass man danach dann ein bisschen rumdölpelt, in der Welt rumguckt. Ich meine, das haben wir damals in der Kreisliga gemacht, aber wir haben dafür auch kein Geld bekommen.
Ja, das war schon sehr auf Verwalten ausgelegt, die Geschichte so bei euch irgendwie so, ne? Also man dachte so, aber das kann man jetzt in der zweiten Liga auch nicht so bringen. Also ich glaube, das ist besser, wenn man dann irgendwie vielleicht dann doch ein bisschen mehr zum 3-0 geht irgendwie.
Natürlich.
Dann denkt man sich so ein Tor, ne? Über eine Sache müssen wir noch reden in der zweiten Halbzeit. Die gelb-rote Karte für James Lawrence. Wie hast du die gesehen?
Ja, also ich finde, das Ganze wurde natürlich so ein bisschen überschattet von der Verletzung von Dux, wo jetzt noch nicht ganz raus ist, was er jetzt letztendlich hat. Ich finde, das hat das Ganze irgendwie ein bisschen schlimmer wirken lassen, als es war. Ich habe das jetzt nicht ganz so schlimm gesehen, wenn ich ehrlich bin. Eher so aus dem Eifer des Gefechtes heraus, da war ja irgendwie keine Absicht dahinter. Und Gut, gelb-rote Karte ist natürlich, also es wäre kein glattrot gewesen, das nicht. Ich würde es eher fast unter die Kategorie ungünstig abstempeln.
War ungünstig, war nicht gewollt, das sah man, aber er trifft natürlich auch ganz, ganz übel. Ja, und dann natürlich gepaart mit der Verletzung, also man kann sogar fast sagen, ich glaube, gelb-rot ist da noch okay, also es hätte auch schlimmer sein können, finde ich. Wir haben dieses Jahr Glück, so wir haben gar nicht so viele. Ich glaube, es war die zweite jetzt, gelb-rote. Wie Marvin Knoll hatte mal eine, sonst erinnere ich mich eigentlich gar nicht daran. Also ist auch ganz gut rausgekommen. Ja, das war's mit dem Spiel. Was übrigens dazu führte, dass wir gar nicht mehr Erster in der Rückrundentabelle sind. Das wurde gar nicht so viel drüber gesprochen, weil, also wir waren ja generell immer so stolz darauf, dass wir halt die beste Mannschaft der Rückrunde sind. Jetzt sind wir das aber gar nicht mehr, weil uns Bochum und Greuther Fürth überholt haben. Wir könnten das aber doch nochmal dann beim Spiel in Regensburg anders gestalten, je nachdem wie die anderen spielen. Das ist nochmal so am Rande.
Wäre ein schönes Bonbon. Also das ist auf jeden Fall, ja.
Also da würde ich mich jetzt auch ein bisschen drüber ärgern, oder da habe ich mich jetzt drüber geärgert tatsächlich, dass wir das nicht mehr sind, weil wir halt so eine gute Rückrunde gespielt haben. Und das jetzt in diesem doch recht deutlichen 0-4 in Kiel und dann halt mit dem 1-2 gegen euch da jetzt aufs Spiel gesetzt haben. Ich meine, vor ein paar Wochen war meine Hoffnung so zwischen Platz 5 und 7 einzulaufen. Das ist jetzt auch ein bisschen in Gefahr und ich finde, da sollten sie nochmal Gas geben gegen Regensburg, um mindestens irgendwie da nochmal was rauszuholen.
Ich bin auch ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, mit den Umstellungen, was du jetzt auch erläutert hast, klar, da hat man natürlich dann ein bisschen Zug rausgenommen, aber ich hätte trotzdem nicht gedacht, dass wir das Spiel gewinnen. Von daher war ich selber ein bisschen überrascht, um es zuzugeben.
Ja. Ja, bei euch, ihr spielt am Wochenende gegen Nürnberg, ne?
Genau, das ist richtig.
Geht's noch eigentlich mal darum, immer die Plätze eventuell zu tauschen oder auch nicht, ne?
Ja, also nach oben geht's ja nicht mehr. Nee. Wir werden bestenfalls Elfter.
Ja.
Inwiefern es da dann noch um Gehälter bzw. um Einnahmen aufgrund der Platzierung geht, also schlechtestenfalls werden wir 13. Klar, 11 hört sich besser an als 13, aber die Saison war einfach schlecht und das kann man jetzt auch nicht schönreden, selbst wenn wir jetzt 5-0 gegen Nürnberg gewinnen würden. Das wäre zwar ein schöner Abschluss, wäre auch für Kočak ein schönes Ende, aber und wirklich ist auch zufrieden.
Auch immer so ein bisschen Zeichen für einen Verein, damit in die Sommerpause zu gehen für die nächste Saison. Ich finde das immer gar nicht so unwichtig, so ein Sieg am letzten Spieltag, egal wo man steht.
Das stimmt. Das würde natürlich nochmal Motivation mitgeben, aber ich glaube, bei uns ist es wirklich jetzt der Trainerwechsel, der kommt, weil man auch merkt, so durch sich das anhört, die Spieler sind unter der aktuellen Besetzung, so kommt es jedenfalls für mich beziehungsweise für unsere Redaktion rüber, nicht zufrieden. Und es wird nicht das erhört unter Kočak, was sich die Spieler vorstellen. Und auch im Spielsystem, wie gesagt, gar keine Abwechslung. Und wir hatten jetzt mit Bukake zum Beispiel einen Nachwuchsspieler, den Hannover unbedingt haben wollte oder hochgezogen hat und immer gelobt wird. Und jetzt versauert er halt nach wie vor mittlerweile auf der Bank, vorher bei der abgeblasenen U23 beziehungsweise U19. Und der ist jetzt halt kurz davor, die Biege zu machen. Und das ist halt so das Problem, das drückt die Stimmung im Verein halt total, weil man halt seine eigene Jugend irgendwie ein bisschen aus den Augen verliert. Das mag niemand. Und ich glaube, deswegen ist die Euphorie im Prinzip höher, wenn Jan Zimmermann kommt. Das ist ja der Entdecker auch von Weidand gewesen.
Ja.
Und er ist für gute Jugendarbeit bekannt und Kind hat gesagt, er will das Nachwuchsleistungszentrum ausbauen und so weiter und so fort. Also das gibt jetzt eher Hoffnung als noch ein Sieg gegen Nürnberg.
Aber das wird ja auch sehenden Auges gewesen sein. Ich meine, den Kočak wird nicht früher die Jugend bevorzugt haben und dann nach Hannover gegangen sein und das nicht mehr tun. Also das hat ja jemand entschieden, den zu holen, der das wusste, dass es so ist. Ne?
Das stimmt. Ich meine, tendenziell ist das ja nicht verwerflich. Kočak hat irgendwann mal gesagt, wir müssen von der Ist-Situation ausgehen und die Ist-Situation ist, dass wir mit dem bestmöglichen Personal auflaufen müssen. Das hat er halt fatalerweise gesagt, als klar war, dass Hannover Platz 10 und darunter belegen wird, wo das meiner Meinung nach keinen Sinn mehr gemacht hat. Aber wenn man um den Aufstieg spielt, dann ist das klar. Da musst du die beste 11 reinwerfen und dann müssen halt die Jugendspieler den kürzeren ziehen. Ist halt dann für die doof, aber das ist dann der Situation geschuldet. In der jetzigen Situation macht es halt leider keinen Sinn. So, und man hat das Ziel Aufstieg ausgegeben und dann war auch klar, dass man niemanden holt, wo man weiß, der kann mit der besten Elf umgehen. Und da mal die Jugend, naja, was heißt vernachlässigen, das jetzt nicht unbedingt, aber da halt nicht das Hauptaugenmerk drauflegen. Aber da ist, wie gesagt, das Problem wieder auf der Managerposition. Wenn der Manager kein Geld hat, kann er auch keine gute erste Elf ranziehen. Also deswegen braucht Hannover die Jugend, weil ohne Geld und ohne Jugend passiert halt nichts.
Das stimmt. Henrik, wir sind am Ende der Folge angekommen. Hast du noch was? Willst du noch was loswerden?
Nee, ich bedanke mich erstmal, dass ich wieder dabei war.
Ich bedanke mich bei dir.
Ich freue mich auf die nächste Saison. Spiele gegen Pauli sind immer cool. Ich hoffe dann auch wieder im Stadion. Das ist immer eine Reise wert nach Hamburg. Und euer Stadion ist geiler als das von euren geliebten Nachbarn, um es mal so zu sagen. Ich bin ja Fan davon, wenn es ein bisschen kleiner und enger und dafür lautstärker ist. Das werden die anderen jetzt nicht gerne hören, aber meine Meinung.
Die wollen vieles nicht gerne hören, das ist halt so.
Von daher, ich würde mich freuen. Ich bin ja jetzt, wie gesagt, gerade auch in Kiel sesshaft und nicht in Hannover. Da ist es ja nicht so weit. Da werde ich definitiv vorbeischneiden und vielleicht sehen wir uns dann ja im Stadion.
Ja, das wäre schön, Henrik. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit, für den guten Input, den du mir reingepackt hast in die beiden Folgen.
Gerne, gerne.
Und dann ja erstmal viel Erfolg für den Rest der Saison, also das Spiel gegen Nürnberg. Und wir schauen mal, was die nächste Saison bringt. Und ich verabschiede mich auch nochmal von den Hörerinnen. Denen wünsche ich dann schon mal auf jeden Fall einen schönen Saisonabschluss am Sonntag. Die meisten von euch werden ja sicherlich den digitalen Sonderzug des Fanladens besteigen, um dann virtuell nach Regensburg zu reisen. Anpfiff in Regensburg ist um 15.30 Uhr. Und danach steigt dann unsere große digitale Saisonabschlussfeier mit dem Grand Hotel van Cleef, also mit Reimer Busdorf und Markus Wiebusch von Kettka. Und natürlich mit T.S. Ullmann. Vom Millanton sind Mike dabei und auch Justus. Justus natürlich in Doppelfunktion für den Fanladen auch. Und das Ganze wird es dann frei auf YouTube geben. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns Spenden über unseren PayPal Money Pool zukommen lasst. Damit decken wir dann die Kosten der Technik. Und der Überschuss geht an die Neven-Supotouch-Stiftung und an Sea-Watch. Alle Infos dazu, wie immer, auf millanton.de oder hier verlinkt in den Shownotes. Ja, das war sicherlich in allen Belangen eine bemerkenswerte Saison, die ich so bitte auch nie wieder erleben möchte. Und deswegen sage ich, wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Saison wieder und sehen uns dann, da bin ich mir ganz sicher, auch wieder am Stadion. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.
Oh St. Pauli, bist mein Verein und du wirst es auch für immer bleiben. Denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. La 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 la, la 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 la, la 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 la. St. Pauli, bist mein Verein und du wirst es auch für immer bleiben. Denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. Oh, St. Pauli, bist mein